Lückenfüller, dein Rettungsdienst-Podcast.
Hallo!
Und herzlich willkommen. Wir waren uns nicht abgesprochen genug an der Stelle, wer
ich
hier
Hallo sagt. Ich habe den Daumen nicht gesehen, dass ich anfangen soll.
Gut, Lea ist da und Jonas ist da, also ich. Und wir sind wieder bereit für eine weitere Aufnahme von den Lückenfüllern und brechen ja jede Tradition. Wir haben uns erst vor nicht mal 2 Wochen getroffen und die letzte Aufnahme für die Folge Hypoglykämie gestartet und jetzt schon wieder. Wir sind also wieder da und wir haben auch die Zahlen mal angeschaut, wie oft denn so unsere Podcasts geklickt werden und haben festgestellt, dass die letzte Folge doch ganz häufig geklickt wurde. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sind ganz zügig wieder am Start, versuchen euch schnell mit der neuen Folge zu füttern, damit ihr so ein bisschen süchtig werdet.
Süchtig?
Ja, so ein bisschen Lückenfüller-süchtig. Genau, was ist passiert in den letzten 2 Wochen? Nicht viel. Bei uns hat sich nicht viel getan. Wir hocken wieder an genau derselben Stelle und nur der Weg dahin, der sah ein bisschen anders aus, weil hier ein bisschen renoviert wurde in der Bude, aber ansonsten...
Also in Jonas, wir wohnen nicht zusammen.
Wir wohnen nicht zusammen.
Ich wurde gefragt.
Ja. Sie wollte nicht mit mir zusammenziehen. Nein, sie wurde natürlich was anderes gefragt. Nein, wir sind heute bei mir und beschäftigen uns heute mit einem neuen Fall und wollen mal gucken, ob wir da wieder gute Basisarbeit leisten können, ihr ein bisschen was checkt. Und ja, steigen doch gleich ein. Unser Thema heute ist der Glukosehaushalt. Hypoglykämie, Hyperglykämie und alles, was damit zu tun hat. Und der Fall ist ein bisschen ein anderer, weil wir lange überlegt haben, wie wir da alles unter einen Hut bringen. Aber hört selbst.
Aktiviere deine... Nein, du musst es machen.
Und ich muss meine Vorlesestunde aktivieren. Ja. Du wirst zu einer 27-jährigen Patientin alarmiert. Das Meldebild lautet psychischer Ausnahmezustand. Vor Ort triffst du zunächst auf einen sichtlich entkräfteten Lebenspartner, der dich zur Patientin führt. Auf dem Weg dahin erzählt er, sie hat erst seit kurzem einen diagnostizierten Diabetes Typ 2. Damit geht es ihr, glaube ich, gar nicht gut. Die Patientin selber sitzt am Sofa, den Kopf zwischen den Beinen, in den Knien versunken und ist ansprechbar. Zunächst fällt es schwer, hier einen Grund der Alarmierung überhaupt zu erkennen. Erst nach einigen Minuten Gespräch und einer Beruhigung der Patientin sagt diese unter Tränen: Ich bin erst 27 Jahre jung und habe jetzt schon Diabetes. Was passiert denn jetzt mit mir? Ich bin doch viel zu jung dafür.
Das ist so schön vorgelesen.
Herzergreifend. Genau. Also... Ein Fall, der gar nicht akut ist. In dem Moment muss man dazu sagen, wir sparen uns auch ABCDE-Diagnostik oder ähnliches, weil wir darauf gar nicht hinaus wollen an der Stelle. Sondern wir haben den Fall gewählt, um deutlich zu machen, es gibt natürlich auch andere Einsätze im Rettungsdienst. Die Wahrheit hinter algorithmisiertem Arbeiten, strukturierter Patienteneinschätzung und Co. ist ja doch an der einen oder anderen Stelle, dass sie nicht das Tool ist, das wir benötigen. Und ich glaube, das Werkzeug, das wir hier benötigen, ist Aufklärung, ist empathisch sein. Die Patientin ist sehr, sehr aufgeregt und hat mit 27 Jahren sehr jung einen Diabetes mellitus. So, für sie zumindest jung. Aber ist das wirklich so? Wir nehmen die Folge zum Anlass, um ein bisschen zu gucken, wie Diabetes entsteht, wie wir es in den Akutphasen erkennen, wie wir therapieren. Und ich frage zunächst Lea, ist 27 Jahre tatsächlich jung für eine Diabetes-Patientin oder kann man den eigentlich auch jünger kriegen?
Das kommt drauf an, was wir jetzt angucken. Ne? Also so ein Diabetes Typ 2, wie jetzt bei ihr, ist 27 schon gut dabei. Aber jetzt zum Beispiel ein Diabetes Typ 1 kriegen wir ja schon viel früher, also schon im jungen Kindesalter.
Jetzt müssen wir ja wahrscheinlich Diabetes Typ 1 und Typ 2 an der Stelle gleich differenzieren, um so ein bisschen klar zu machen, was ist denn da eigentlich der Unterschied. Grundsätzlich gibt es mehr als 2 Diabetes-Typen, aber die Typ 1 und Typ 2 Diabetes wird eigentlich standardmäßig letztlich in irgendeiner Form auf uns treffen und sind so die am weitesten verbreiteten Typen an Diabetes. Der Typ 1 Diabetes ist ein Diabetes, der mit einem absoluten Insulinmangel einhergeht. Das heißt, der Patient am Pankreas kann gar kein Insulin mehr produzieren, weil der Pankreas in den Beta-Zellen, da kommen wir gleich drauf zurück, nicht mehr funktioniert, warum auch immer. Der Typ-2-Diabetes wiederum kann zwar Insulin in der Theorie produzieren, hat aber eine Insulinresistenz.
Man spricht auch vom relativen Insulinmangel.
Genau. Das heißt, wir haben Typ 1 ist der absolute und Typ 2 ist der relative Insulinmangel. Jetzt habe ich Beta-Zellen und Pankreas gesagt.
Und Insulin.
Und Insulin. Und deswegen muss man fairerweise sagen, werden wir uns dieses Organ auch gleich mit anschauen müssen.
Und die Hormone dazu.
Und
also
alles
ganz schön, viel eigentlich.
Magst du starten und einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern, was dir zum Thema Pankreas alles einfällt? Ich kann mir da merken, der Pankreas hat einen Kopf, einen Korpus und einen Schwanz. Ja.
Genau.
Das kann ich mir merken. Damit kann ich mich identifizieren. Und,
ja, ich nicht.
Du nicht, aber du hast vielleicht noch ein paar mehr Fun Facts.
Ja, genau. Also der Pankreas liegt ungefähr mittig in unserem Abdomen und ist relativ groß und hat eben die ganz besondere Aufgabe, dass er unter anderem oder das, kann man eigentlich beides sagen, das Pankreas oder die Pankreas? Beides geht, oder?
Das werden wir bei einem Glas Nutella, das Nutella oder die Nutella klären.
Ja, da geht beides.
Ich glaube, es geht beides.
Ja, okay, ich sage jetzt einfach mal das. Wir einigen uns auf das, das ist schön neutral.
Ja.
Da fühlt sich hier keiner
angegriffen.
Genau. Genau. Und hat eben neben Verdauungsaufgaben eben auch vor allen Dingen eine hormonelle Aufgabe. Und zwar ist in den Langerhanszellen gibt es verschiedene Bereiche, Alpha, Beta, die gewisse Hormone wie zum Beispiel eben Insulin, das wären die Beta-2-Zellen, produziert. Und die hat eben die oder das Ganze im Gesamten hat die Folge, dass wir den Blutzucker, den wir durch Essen oder sonstiges verändern, regulieren können. Das so ganz groß gesprochen. Also das Pankreas steuert unsere Blutzuckerregulierung unter anderem eben durch Hormone wie Insulin. Wir haben aber ja auch noch ein paar mehr, also Glukagon müsste man an der Stelle auch noch erwähnen.
Fairerweise, ja. In den Alpha-Zellen dann.
Genau. Und es ist eben so, dass Insulin dafür sorgt, dass der Blutzucker, den wir im Blut haben, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Brötchen gegessen, ein Weißkornbrötchen und ein Weißkorn.
Was ist ein Weißkornbrötchen?
Ja, kein Vollkorn, sondern ein Weißbrot.
Okay.
Also ein Weißbrotbrötchen mit Käse und jetzt habe ich das gegessen. Das heißt, jetzt werden die verschiedenen Bestandteile im Körper aufgespalten. Blablabla. Das Ziel ist ja immer Glukose, weil wir die verwerten können. Und die ist jetzt in meinem Blut. So, und jetzt hat sozusagen Insulin die Aufgabe, den Wert im Blut zu senken. Also es senkt den Blutzuckerspiegel im Blut, indem es die Glukose, die da eben drin rumschwirrt, in die Muskelzellen shiftet.
Ja.
Genau. Das funktioniert über passive Transportprozesse mit GLUT4 und dann können eben die Muskeln die Energie verwerten. Das Gehirn nimmt das Gehirn nimmt die Glukose ohne Insulin.
Okay.
Also es ist insulinunabhängig.
Genau, wir müssen ein paar einzelne Aspekte nochmal aufdröseln, glaube ich, um sie irgendwie greifbarer zu machen. Pankreas. Zusammenfassend jetzt nochmal.
Reguliert Blutzuckerspiegel durch zum Beispiel Insulin und den Gegenspieler Glukagon.
Genau, das heißt, wenn wir einen eher niedrigen Blutzuckerspiegel hatten, könnten wir Glukagon ausschütten, der Blutzuckerspiegel würde steigen.
Genau.
Und einen eher hohen Blutzuckerwert, meistens nach Nahrungsaufnahme, wird die Insulinausschüttung über die Beta-Zellen letztlich aktiviert und das hat zur Folge, dass der Zuckerspiegel sinkt. Und jetzt muss man sich genau eben anschauen, wie sinkt denn dieser Blutzuckerspiegel eigentlich? Ich glaube, die wesentlichste Erkenntnis ist ja, dass wir messen den Blutzuckerwert ja auch immer, aber dass natürlich die Blutlaufbahn den Glukose jetzt nicht benötigt. Also das ist jetzt gar nicht so die Idee, sondern das
ja,
ist
genau,
für uns halt...
Ja, genau, nur der Transport.
Genau, es ist für uns aber halt auch ein gutes Messinstrument, einfach um die Gesamtlage abzuschätzen, weil wenn natürlich der Glukosewert, also der Blutzuckerwert sehr, sehr niedrig ist, dann wird übersetzt auch ganz wenig Glukose den Zellen zur Verfügung stehen und die brauchen es letztlich.
Genau.
Genau, okay. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, Insulin shiftet Glukose in die Zellen und das hast du jetzt erwähnt durch so einen GLUT4-Transporter, Transporter oder
ein Carrier
in dem Fall, also einen Kanal an der Zellmembran letztlich, vor allem der Muskelzellen, die Arbeit verrichten müssen. Und genau, GLUT4 kann man sich vielleicht auch merken, Glukosetransport, also GLUT4, Glukosetransport, vielleicht so als kleine Merkhilfe, gibt es ganz viele Glutkanäle in der Theorie, überall im Körper, im Organismus, aber GLUT4 ist halt insulinabhängig. Viele andere Glutkanäle sind es nicht. Die können Glukose auch letztlich transportieren, ohne dass Insulin beteiligt ist. Okay, jetzt haben wir ja den BZ-Wert angesprochen. Ich habe die Standardwerte rausgesucht, weil es vielleicht auch den einen oder anderen gibt, der jetzt sich fragt, wie hoch muss denn der Wert sein überhaupt? Wann ist er hoch, wann ist er niedrig? Und wir können da zwei Skalen angeben, nämlich Milligramm pro Deziliter und Millimol pro Deziliter ebenfalls. Und einmal ist es 80 bis 120 Milligramm pro Deziliter so als Standardwert. Und mit dem Faktor 18 können wir hin und her rechnen. Also sprich, Millimol mal 18 ist Milligramm. Das heißt, wir sind so bei 4,5 bis 6,5 Millimol pro Deziliter, ganz grob letztlich.
Wobei das ja nüchtern Werte sind.
Ja, ja.
Also wenn jetzt jemand gerade den Schokotafel gegessen hat und dann 160 hat, hat er nicht gleich Diabetes.
Nee, um Gottes Willen. Also aber immer, ich finde viel spannender in der Frage danach, wann er zu niedrig ist. Ne? Also das ja, heißt auch ja, nicht, ja, dass jetzt ein BZ von 78 ne, sofort den Glucagon-Pen in den Nacken braucht oder so, sondern das, genau,
ist sind ja
aber nur
Mensch,
so Standardwerte. Das ist genau wie beim Blutdruck eigentlich.
Ja, von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Ja. Dass man da sicherlich eine längerfristige Betrachtung auch braucht. Grundsätzlich ist es auch so, dass man jetzt für die Diagnostik von so einem Diabetes auch gar nicht mal nur den Blutzuckerwert anschaut, sondern so einen HbA1c-Wert nennt sich der. Also die Frage danach, wie viel Glucose am Hämoglobin gebunden ist, über einen Zeitraum von, ich glaube, 8 bis 15 Tagen oder ähnliches, also so einem Hämoglobin-Stoffwechsel letztlich, um rauszufinden, ob es da starke Schwankungen gab oder ähnliches, die Rückschlüsse auf mangelnde Insulinproduktion oder Insulinwirkung geben könnten. Das ist ein Fortschritt, weil das viel, viel genauer ist, als nur den BZ-Wert klassischerweise zu messen oder wie die guten Alchemisten des 16. Jahrhunderts zu agieren, die den Urin probiert haben.
Die Natursektenvariante.
Ja, genau. Und dann festgestellt haben, ihr Urin ist aber süßlich, Ritterrost. Und dann den Diabetes quasi diagnostizieren konnten. Warum? Weil die Niere Blutzucker einfach ausscheidet ab gewissen Werten.
160 bis 180.
Ja, fängt es an quasi.
Genau.
Es reicht aber nicht aus, um hohe Zuckerwerte, das werden wir später im Verlauf der Folge auch noch mitkriegen, wird nicht ausreichen, um einem hohen Zuckerwert zu begegnen. Also man wird wahrscheinlich trotzdem
als Überzucker kriegen. Als Rettungsdienst meinst du jetzt? Oder wie? Achso, du meinst,
ja, generell,
dass die Niere
generell
es schafft, das zu vermindern?
Ah, okay. Die Niere wird das nicht in den Griff kriegen. Also befassen wir uns doch mit den einzelnen Diabetestypen. Der Typ 1 Diabetes, wenn der einen absoluten Insulinmangel hat, dann ist die Frage, wie entsteht das überhaupt? Also warum habe ich einen Typ 1 Diabetes?
So, ganz häufig schon immer da. Also
ja, angeboren.
Genau, genetisch vorbedingt.
Genau, insofern können wir der Patientin antworten. 27 Jahre erscheint jung, aber na klar, das haben viele halt schon ab dem Kindesalter schon immer gehabt, einfach als genetische Grunderkrankung. Ja. Oder durch irgendwelche Autoimmunerkrankungen, die dann letztlich den Pankreas zerstören, mal eine fette, fiese Pankreatitis unter Umständen als da Konsequenz daraus. Aber klassischerweise erwirbt man sich jetzt nicht den Typ 1 Diabetes, sondern man hat das halt einfach. Das kriegen ganz viele dann schon im wirklich Kleinkindalter oder sogar Säuglingsalter mit, die Eltern, ne, dass dann unglaublich viel gepinkelt wird, um diese Glukose loszuwerden und die Kindern einen wahnsinnigen Durst haben. Das sind so die ersten Anzeichen. Während der Typ-2-Diabetes ja ganz andere Ursachen hat. Nämlich, ja.
Zu viel Zucker eigentlich.
Zu viel Zucker, vor allem, muss man sagen. Also ist auch im Vormarsch, westlich geprägt, ganz klar. Also wer sich regelmäßig einfach irgendwie hohe Zuckerwerte in den Körper letztlich schiebt und verursacht, der muss immer wieder auch als Gegenreaktion Insulin ausschütten. Und das kann halt zu so einer Resistenz führen. Ich sag mal, so die klassische Cola-Flasche. Also,
das ist schon krass.
Wenn du dir irgendwie Leute anschaust, die früh um 9 mal so einen halben Liter Cola ziehen, dann um 12 und dann um 21 Uhr, dann muss jedes Mal der Körper wahnsinnig viel Insulin aufbringen. Das heißt, diese Glucose versorgt am Pankreas dafür, dass jetzt Insulin ausgeschüttet werden muss. Und diese Aktivierung am Pankreas, die ist irgendwann einfach resistent.
Ja, ist ja auch klar, wenn das immer wieder kommt, irgendwann reagiert man halt öfter nicht mehr. Es ist ja immer so, wenn viele Reize immer wieder gesetzt werden, dann.
Haben wir überall. Also genauso hier, genauso beim, jetzt, keine Ahnung, wenn man irgendwelche Medikamente häufig einnimmt, dass man die Dosierungen erhöhen muss, haben wir aber auch beim Alkoholiker. Wenn du anfängst, jeden Tag dir ein Bier reinziehst, dann brauchst du irgendwann zwei für dieselbe Wirkung. Ja. Und insofern ist der Typ 2 auch in gewisser Weise vermeidbar durch Ernährung und Ähnliches. Also kann man schon sehr präventiv dagegen arbeiten. Wir haben also jetzt, ohne Vorurteile zu haben gegen die Patientin, so ein gewisses Bild vielleicht vor Augen. Adipositas häufig, schlechte Ernährung. Und ehrlicherweise muss man sagen, damit einhergehend auch ganz, ganz häufig so einen sozioökonomischen Beigeschmack. Ist dann häufig nochmal in gewissen Gruppen der Gesellschaft, die vielleicht nicht so partizipieren im Gesundheitssystem oder Ähnliches, die Ernährung nicht reflektieren.
Ja, die es vielleicht nochmal auch einfach teilweise nicht wissen, wie viel Zucker letztendlich wirklich in so einer Cola steckt. Also kann ich mir auch, also so viel Zuckerwürfel würde kein Mensch essen.
Ja. Also da erleben wir das häufig. Da erleben wir dann aber auch häufig Komplikationen. Also wenn man Diabetes hat, braucht man natürlich umso mehr eine Teilhabe am Gesundheitswesen, um dagegen zu steuern und mit dem gut zu leben.
Ja.
Also was würden wir der Patientin sagen? Wir würden ihr sagen, Diabetes grundsätzlich haben viele Menschen in der Gesellschaft unterschiedlichste Typen. Jetzt haben wir vorhin erwähnt, es gibt neben Typ 1 und Typ 2 noch andere Diabetes-Typen. Wann hat man noch Diabetes?
Schwangerschaftsdiabetes, also Gestationsdiabetes, hatte meine Mama bei meinem Bruder.
Okay, nice to know.
Ja, ich nicht. Ich bin...
Du nicht.
Bei mir war alles gut.
Okay. Ja, Schwangerschaftsdiabetes wäre noch so ein weiterer Typ. Okay. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wozu führt ein absoluter oder ein relativer Insulinmangel? Zum einen führt es zu einer unterschiedlichen Medikation, also der kein Insulin produziert, der wird sich das wohl oder übel spritzen müssen. Der Insulin produziert, aber in irgendeiner Form Schwierigkeiten hat, letztlich das Insulin zu aktivieren, der wird sich Medikamente wie beispielsweise Metformin, also orale Antidiabetika, zu sich führen und wird letztlich dadurch versuchen, den Haushalt zu regulieren. Die Medikamente sind komplex, machen ganz, ganz viele Wirkungen, aber verhindern vor allem halt Glukoseaufnahmen, letztlich bei hohen Glukoseschwankungen, vermitteln einfacher die Insulinfreisetzung und Ähnliches. Das sind so die wesentlichen Effekte von so Medikamenten wie Metformin. Gibt zwar ganz viele Untergruppen, das würde hier vollkommen den Rahmen eines Podcasts sprengen, der versucht, in einfachen Rastern und Mustern zu denken. Ja. Wenn man das jetzt alles erklärt.
Ich glaube, was schon interessant ist, auch für den Rettungsdienst, ist, dass es eben Langzeit- und Kurzzeitinsulin gibt.
Mhm.
Und ich finde, ganz oft passieren halt Fehler oder irgendwelche akzidentiellen Intoxikationen, wenn jemand von einem Kurzzeit- auf ein Langzeit- oder andersrum geswitcht hat und dann erstmal nochmal neu gucken muss, wie es jetzt so für sich gliedert.
Also was ist jetzt Kurz- und was Langzeitinsulin?
Ja, Langzeit, sagt ja schon der Name, wirkt eben auf eine längere Zeit. Man muss sich weniger spritzen und dafür hält halt länger. Und dann gibt es eben das Kurzzeitinsulin, was eben nicht so lange hält, wo man eben häufiger spritzen muss, was natürlich beides wieder Vor- und Nachteile hat.
Okay, ja. Jetzt gehen wir zuallererst mal in die Hypoglykämie vielleicht, in den Unterzucker.
Ja.
Hyponiedrig, Glykämie, der Glukosehaushalt, also Hypoglykämie. Grundsätzlich muss man sich überlegen, wie entsteht überhaupt, vielleicht fangen wir damit an, ein Unterzucker, also wie kann die Patientin, was können wir ihr hier antworten, wie kann sie denn den Unterzucker vermeiden? Dazu muss man vielleicht einfach ein bisschen die Ursachen für Unterzucker letztlich benennen an der Stelle. Wieso kriegt jemand einen Unterzucker? Wieso gibt es Patienten, die dann plötzlich einen Zucker von 35, 40 haben und Symptome?
Ja.
Was ist die Ursache dafür? Ich meine, die nehmen Medikamente wie Metformin und Insulin und Ähnliches, sind eingestellt. Verstehe ich nicht. Verstehst du es?
Also grundsätzlich muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen einer schweren Hypoglykämie und einer milden. In so eine milde kann ja auch ein gesunder Mensch mal reinrutschen, nämlich wenn man halt nichts isst, also keine Glukose zuführt, kann man in so eine milde Hypoglykämie reinrutschen. Und bei den schweren wird es dann aber schwierig, das nur mit der Nahrung bzw. fast unmöglich zu machen. Da ist halt vor allen Dingen eben die hohe Insulindosierung, also wenn man, wie zum Beispiel jetzt gerade gesagt, das falsch spritzt oder zu viel gespritzt hat, oder zum Beispiel irgendwie einen Infekt hat, Sport gemacht hat und dann das Insulin falsch dosiert, dementsprechend dann eben da sich vertippt. Und dann gibt es halt noch kleinere Sachen wie eben Alkoholkonsum, sportliche Aktivitäten, eben Infekt, das ist immer ein richtig schwieriges Thema, gerade wenn vor allen Dingen die Pankreas irgendwie mit involviert
Klar,
ist.
ja.
Und bei Kindern ist es halt nochmal besonders, weil die einfach einen anderen Stoffwechsel haben. Bei denen können eben auch so Hypothermien dazu führen. Verweis auf unsere letzte Folge.
Verweis auf unsere Folge, ja. Dass man Unterzucker kriegt, ja, Hypoglykämie.
Genau.
Ja, also insgesamt muss man aber, glaube ich, sagen, ist es schon so, dass die fehlerhafte Anwendung von Insulin eine der häufigsten führenden Ursachen für schwere Hypoglykämien ist, weil die milde Hypoglykämie sich halt dadurch zeigt, dass der Patient noch selber gegensteuern kann.
Ja.
Also sprich, die können halt irgendwie Traubenzucker nehmen, was essen oder ähnliches, auch wenn der Zucker zu niedrig ist, während wir bei schweren Hypoglykämien keine Therapieoption mehr durch den Patienten selber erleben. Und das ist ja der klassische Rettungsdiensteinsatz. Und ja, ich meine, im Endeffekt, man nimmt halt in irgendeiner Form Insulin ein, versucht es auf seine Ernährung letztlich einzustellen. Und wenn man dann aber halt eine Pneumonie hat oder irgendwie eine Begleiterkrankung oder gerade Sport gemacht hat oder ähnliches oder zu wenig isst, dann können die normalen Dosierungen halt dem nicht mehr letztlich ja, gerecht werden. Dann rauscht man halt schnell ab unter Umständen. Gerade wenn das Verhältnis halt krass auseinander liegt, dann kommt man schnell in den schweren Unterzucker. Ich muss dazu gestehen, es gibt auch noch natürlich jetzt mit Technik ein großes Problem, ne? Also viele haben inzwischen Insulinpumpen, die vielleicht automatisch gesteuert werden, teilweise aber auch per App. Und du kannst dich halt schnell verklicken. Also du kannst auch einfach durch eine fehlerhafte, nicht gewollte Überdosierung letztlich in den Unterzucker kommen. Also dass du einfach.
Wobei du da ja auch noch schnell gegensteuern kannst.
Ja, das kann aber unter Umständen stehen. Also ich habe da das jetzt echt schon ein, zweimal erlebt, ne?
Echt?
Dass das einfach nicht mehr geklappt hat. Ne? Die Leute haben irgendwie das eingegeben und so weiter, haben es vielleicht gar nicht realisiert, dass sie gerade irgendwie das Komma falsch gesetzt haben, die Zahl falsch gesetzt haben, die Dosis falsch gesetzt haben und steuern sehr schnell den Unterzucker.
Was auch mal vorkommen kann, sind Suizidversuche.
Oder das, ja.
Ich hatte einen Diabetologen, der das versucht hat.
Mit Insulin.
Ja.
Okay. Weil die große Gefahr, und da sind wir gleich an dem Punkt der Hypoglykämie, ist natürlich dann halt dementsprechend die Hypoxie. Also, dass der Patient in irgendeiner Form aspiriert, nicht mehr adäquat schnauft und ähnliches. Die Symptome gucken wir aber ja gleich nochmal drauf. Jetzt haben wir die Ursachen festgehalten für ein Unterzuckerereignis. Damit ist eigentlich klar, dass der Typ 1-Diabetiker natürlich jetzt mal primär mit einer Insulingabe klassischerweise davon betroffen wäre. Möchte man meinen, jetzt passiert es aber häufig, dass Typ-2-Diabetiker zusätzlich zu einem oralen Antidiabetikum Insulin kriegen. Und ab dann wird es für Typ-2-Diabetiker sehr gefährlich, das entsprechend zu haushalten. Also es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich jetzt ab dem 5. Lebensjahr proaktiv darüber nachdenke, mich selber einstelle
Auch
und
so
ähnliches.
Experte für die eigene
Na, sind
Krankheit
die
wird,
Leute ja auch
ja.
krass, ne?
Auch
Also.
die Eltern und also die haben da auch noch mal gerade, es schaut halt wirklich noch mal krass jemand auf dich.
Ja.
Und das hast du halt, wenn du dann mit 27 erkrankst. Vielleicht hast du noch einen guten Partner, aber vielleicht ist man jetzt auch eher aus einer bildungsferneren Schicht. Das heißt, es ist eh schwierig, das alles dann hinzukriegen. Also dementsprechend ist halt gerade da dann schwierig, das alles hinzukriegen.
Genau. Also da gibt es viele Rahmenfaktoren. Insgesamt muss man sagen, je, und das könnte man der Patientin auch mitteilen, sie sollte da schon hinterher sein. Es ist ganz wichtig, dass sie an dem System partizipiert, weil so Glukoseschwankungen dann die Sensibilität des eigenen Körpers auch dementsprechend senken. Das ist eine sogenannte Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung. Das heißt, Patienten, die immer wieder milde Hypoglykämien erleben, verlieren einfach das Gefühl dafür, kriegen die eigenen Symptome nicht mehr mit und werden erst in schweren Hypoglykämien dann letztlich als Unterzuckerpatient realisiert. Das ist ein Problem letztlich. Und das sollte man dir vielleicht auch mitteilen. So, hey, ja klar, das ist jetzt eine mega fordernde Erkrankung im Alltag, aber es ist ganz wichtig, dass man da mitmacht, weil man kann schwere Ereignisse verhindern, wenn man auf milde Symptome achtet.
Ja, nicht umsonst ist die Teilhabe in der Salutogenese ein ganz großes Ding.
Absolut. Ich glaube, was eigentlich am wesentlichsten ist, ist die Compliance in dem Fall, ne? Die Teilhabe an der Therapie. Compliance als Begriff kennen wir vielleicht von der Lunge oder ähnliches. Ich möchte aber jetzt nicht auf Dehnbarkeit hinaus, sondern die Compliance als jetzt soziologische Frage danach, inwiefern ein Mensch am medizinischen System partizipiert. Und die ist natürlich umso höher die Compliance, je höher, na klar, der sozioökonomische Status, also sei es Bildung, letztlich sei es finanzieller Status, beispielsweise. Umfeld kommt auch noch. Das soziale Umfeld, genau, das sind Faktoren, aber das wäre unfair, es immer nur auf Bildung zu schieben und würde diese Gruppe, glaube ich, auch ein bisschen abstempeln. Da gehört auch das Alter dazu, die Frage danach, wo ich wohne und ob ich überhaupt hausärztliche Anbindung habe. Ganz viele Faktoren,
glaube ich. Persönlichkeit ja auch. Also
auch, ja. Arbeitszeiten und. Ganz viele Faktoren, also die beeinflussen, inwieweit man selber am Gesundheitssystem und an seiner eigenen Erkrankung teilhabt und inwiefern man therapietreu ist. Schlechte Compliance bedeutet häufig auch mehr Unterzuckerereignisse. Und das erleben wir vielleicht auch, dass wir, oder auch mehr Hyperglykämien, dass wir dort letztlich, wo sozioökonomische Konflikte einfach auftreten, Randgruppen der Gesellschaft sich vielleicht vereinen, sowas dann auch schwieriger wird, das zu handeln. Okay, jetzt hat der Typ 1-Diabetiker oder der Typ 2-Diabetiker, das sei mal völlig dahingestellt, aus einer der Ursachen heraus erleidet er jetzt eine Hypoglykämie. Und da gibt es ja eine Vielzahl von Ursachen. Nichts, also umsonst wird die Hypoglykämie immer gemessen. Irgendwie, der Blutzucker wird immer gemessen in einem Standard-Rettungsdiensteinsatz, weil es wahnsinnig viele Symptome gibt, die auf Hypoglykämien hinweisen. Welche fallen dir an? Mir fallen
hangry.
Sau viele ein. Was?
Hangry.
Hangry.
Wenn jemand angry wird, weil er hungry ist. Hangry. Kennst du das nicht?
Oh Gott. Hangry.
Ja, yeah. Eine Mischung aus angry und hungrig. Und es sagt schon aus, dass man halt so tatsächlich halt böse werden kann. Also ja. Von mir kenne ich das super krass. Wenn ich Hunger habe, dass ich richtig... Also von mir kennst du das?
Ja.
Echt?
Jeder weiß über dich, dass du aggro wirst, wenn du hungrig wirst. Ja.
Okay, krass. Naja, gut. Aber es gibt noch mehr, also Schwitzen, Zittern, eben diese Heißhungerattacken, was dann halt aber auch gefährlich ist, weil wenn ich dann zum Beispiel irgendwie Süßigkeiten esse, dann schießt es der Blutzucker halt so super schnell in die Höhe, das Insulin verpackt alles und dann bist du wieder im Unterzucker. Also da kann man ja auch ein bisschen Achterbahn fahren. Dass man richtig neurologische Ausfälle bekommt, also Schläfrigkeit, Ängstlichkeit, Kopfschmerzen, fast schon so eine halt bis zur Somnolenz. Deswegen ist ja auch eine der größten Mimics vom Schlaganfall die Hypoglykämie.
Ja. Also
ich glaube, es gibt nichts Peinlicheres, wenn du einen Schlaganfall oder eben einen Stroke in die Klinik fährst, ohne mal ein BZ gemessen zu haben. Und dann ist der halt bei 50.
Genauso wie der Alkoholkonsum.
Ja, genau. Also allgemeine Intoxikation, ja. Aber das, ja. Und es gibt so viel mehr. Also
Übelkeit, starker Kopfschmerz, der Krampfanfall. Also ganz, ganz viele Symptome, die differenzialdiagnostisch immer die Hypoglykämie zulassen. Das heißt, wir sagen der Patientin also, wenn sie merken, dass sie Heißhunger kriegen, Palpitationen, Zittern, Schwitzen oder ähnliches, dann seien sie da vorsichtig, gucken sie, wie ist ihr Glukosewert aktuell. Das sind alles autonome Symptome, also Sympathikus getriggert. Ne? Die erste Reaktion des menschlichen Körpers auf Hypoglykämie-Zustände ist die Ausschüttung von Adrenalin, weil Adrenalin auch wiederum Glukose freisetzt und das kriegen wir mit. Die Patienten schwitzen stark. Das heißt, schwere Hypoglykämien trifft man dann häufig bewusstlos oder stark, wie glanzgemindert, sau aggressiv unter Umständen, gar nicht mal gewollt. Das ist ja einfach ein Begleitumstand. Zitternd, verkrampft, sich übergebend vor und von Kopf bis Fuß durchgeschwitzt. Das ist ein Klassiker eigentlich, finde ich, bei diesen schweren Hypoglykämien. Und genau, die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wir werden also Patientinnen und Patienten in einem Hypoglykämien-Ereignis jetzt nicht in dem Ereignis lassen können. Die Hypoglykämie in der Definition fällt schwer. Ich persönlich finde es, man sollte es pragmatisch sehen. Habe ich einen Wert, der unter dem Normenwert geht und symptomatisch ist, dann ist es eine Hypoglykämie. Es gibt so ein paar letztlich Versuche der Definition, die findet man in unterschiedlichen Quellen. Manchmal ist es der Wert von 60, manchmal der Wert von 50 Milligramm pro Dezilitern. Da gibt es zum Beispiel die Whipple-Trias. Die ist hervorragend. Also der Blutzuckerwert, wenn kleiner 50 ist und ich habe Symptome. Dann, das ist die Voraussetzung, BZ, kleiner 50, Symptome. Und wenn ich den Blutzuckerwert gesteigert habe, hören die Symptome auf. Dann war die Ursache dafür eine Hypoglykämie. Ja, manchmal frage ich mich, wieso mir solche einfachen Dinge nicht einfallen, mit denen mich meinen Namen berühmt machen können. Aber so als Beispiel, ne?
Ja.
Und das sage ich aber deshalb, diese Trias, weil ich sie so cool finde, dahingehend, dass sie eines sehr deutlich macht. Achtung, Hypoglykämie ist halt unter Umständen ein Begleitproblem irgendeiner anderen Erkrankung. Also ich kann jetzt nicht einem Patienten irgendwie auf einen Zucker von 90 schießen und wenn er dann noch Symptome hat, sagen, naja, es ist der Unterzucker, dann sollte ich mir halt differenzialdiagnostisch Gedanken machen, ist das nur begleitend. Also ich kriege mit einem adäquaten Zuckerwert den Zustand auch wieder her, in aller Regel.
No, wir therapieren keine Werte, sondern Menschen.
Genau. Sehr gut. Wie hast du das denn gelernt?
Ich finde, das wird immer ein bisschen unterschätzt.
Ja, definitiv. Stimme ich dir zu. Lass uns darüber quatschen, was man jetzt bei einer Hypoglykämie tut. Also der, der Hypoglykämie ist und futtern kann, der interessiert mich jetzt mal vielleicht in unserer Besprechung nicht sofort. Den kannst du Traubenzucker geben oder wie auch immer. Der kann vielleicht auch einfach was essen.
Aber ja, die Mischung aus komplexen und einfachen Kohlenhydraten sind nicht gut. Also die Todesmischung ist wirklich eine Cola und ein Vollkornbrötchen mit Käse.
Meine Aufgabe in diesem Podcast ist es immer, während wir sprechen, dich daran zu erinnern, dass du nicht jeden Fachbegriff hier einfach reinklatschen kannst, ohne dass wir ihn erklären. Also komplexe Kohlenhydrate und einfache Kohlenhydrate. Ich versuche mich kurz daran. Du darfst dann einfach weiter schwadronieren. Ich werde vielleicht einfach immer den mahnenden Zeigefinger erheben.
Du hast angefangen mit Insulin, Pankreas und Glukagon.
Ja, und dann habe ich...
Also komplex sind halt viele Ketten und einfach sind einfache Ketten, weil der Körper muss die Ketten kaputt machen und bei einfachen dauert es nicht so lange wie bei langen.
Genau. Also, ein einzelnes Saccharid, ein Monosaccharid.
Ich bin die mit denen.
Zum Beispiel ein Glukose.
Ein Glukose.
Kann ich direkt aufnehmen.
Ja.
Eine Kette an Sacchariden nenne ich unter Umständen auch bis zu Tausende oder mehr, ist dann ein Kohlenhydrat, also Polysaccharide. Die wiederum sind halt so als Kette aneinandergereiht, genau, und die muss ich auseinanderbrechen. Das ist natürlich ein Prozess, der dauert länger. Das heißt, wenn ich Glukose spritze, dann gebe ich eigentlich immer nur so unendlich viel Monosaccharide, die sofort aufgenommen werden. Deswegen ist Glukose-Spritzen ja auch sehr effektiv. Nichtsdestotrotz, wenn der Zucker weggespritzt ist, muss ich dann wieder langkettige Kohlenhydrate geben, um das halt auch auf lange Sicht hin zu stabilisieren, das System. Dann gibst du dem halt ein Brot oder irgendwas dem Patienten, nachdem du ihn da rausgespritzt hast. Ja. Und dann isst er das und dann dauert es Ewigkeiten, bis das verdaut und aufgenommen ist. Und dadurch habe ich auf lange Zeit Glukosezufuhr. Monosaccharid, ein Einzelzucker, Polysaccharid, ein Mehrfachzucker oder alles oder Kohlenhydrate zusammengefasst. Und wie viel geben wir jetzt? Wie viel Glukose würdest du am Unterzucker geben, der bewusstseinsgetrübt aufgefunden wird, stark schwitzend?
Also kann er noch reden und schlucken oder kann er gar nichts mehr?
Ja, gehen wir doch mal davon aus, er schluckt stark. Wir quatschen jetzt also nicht mehr mit der 27-Jährigen, sondern wir quatschen jetzt mit dem Freund. Was machst du denn im Falle von die Freundin, schwitzt jetzt stark und ihr messt den Blutzuckerwert und stellt fest, der ist irgendwie 46. Und die macht total Sorgen und sagt, er ist zu niedrig, aber sie redet, aber ist schon so ein bisschen verwirrt. Man gibt ihr ein Glas Wasser, sie kann es noch trinken und jetzt bemerken wir aber, okay, wir müssen da Glukose geben. Was würden wir dem Freund der Patientin jetzt aus diesem Fall sagen?
Kann sie jetzt schlucken oder nicht?
Sie kann schlucken.
Ja, dann soll sie etwas essen.
Dann soll sie etwas essen. Das war einfach.
Nämlich eine Cola und ein Vollkornbrötchen mit Käse.
In dem Fall genau. In dem Fall einfach Zucker rein. Der Fall ist komplexer. Wir als Rettungsdienst kommen dazu. Wir sagen dem Freund also, naja, sie versucht zu essen, aber es kann sie nicht mehr. Es übergibt sich beispielsweise, sie kann nicht mehr adäquat schlucken. Oder sie macht es gar nicht mehr erst. Also sie wehrt sich dagegen, weil sie aggressiv ist oder ähnliches und kann es nicht mehr aufnehmen. Dann muss der Rettungsdienst her. Und wenn wir kommen, dann therapieren wir. Jetzt bist du leer, die Notfallsanitäterin, und kommst da hin und stellst fest, oha, der Zucker ist 46 weiterhin, aber sie hat eine schwere Hypoglykämie. ist ja bei jedem zu einem anderen Zeitpunkt symptomatisch. Sie kann ja auch niedriger sein. 30, 20, spielt keine Rolle.
Ja, es ist ja auch bei jedem anders.
Ne? Was würdest du, wie viel würdest du geben?
Also zunächst einmal, Eigenschutz geht vor. Wenn sie so aggressiv ist, mach ja gar nichts.
Ja, sie schluckt halt jetzt nicht mehr adäquat das Brötchen runter und deswegen.
Gute Frage. Also ich finde es immer schwierig, weil es verschiedene Fachgesellschaften gibt, die ja alle unterschiedliche Glukoseangaben angeben. Aber ich persönlich würde mich an die S3-Leitlinie der Behandlung von Diabetes 1 richten. Und da ist es ja eben 50 Milliliter 40-prozentige Glukose im Bolus.
Also 20 Gramm. Wir haben diese 40-prozentigen Glukose, die kennt ihr da draußen vielleicht alle. Also auf 10 Milliliter sind 40% Glukose. 40% von 10 Milliliter sind halt 4 Milliliter, entspricht also 4 Gramm. 4 Gramm Glukose und davon 50 Milliliter, also ganze 5 Ampullen.
Ja, ist viel.
Ja.
Und die muss man auch noch verdünnen.
Die, 40-prozentig werden zwar empfohlen, wobei man jetzt schon sagen muss, genau, dass eine Verdünnung nicht schlecht wäre. Einfach auf eine 20 Milliliter Spritze verdoppeln quasi. Vielleicht direkt über den Drei-Wege-Hahn einfach nochmal Flüssigkeit oben drauf ziehen aus einer Infusion und dann erst spritzen. Wieso machen wir das? Wieso verdünnen wir 40-prozentiges Glukose nochmal, zum Beispiel mit 10 Milliliter, dass wir insgesamt 20-prozentige Glukose haben?
Weil Glukose unglaublich gewebschädigend ist. Also das heißt, wir müssen, wenn wir uns für eine Glukosegabe entscheiden, sicher gehen, dass der Zugang wirklich sicher sitzt. Weil wenn da was para läuft, dann kann es halt im schlimmsten Fall zu Nekrosen kommen. Aber es brennt halt auch unglaublich und ist ultra gewebsschädigend. Ich finde, man merkt es auch. Ich weiß nicht, wenn du mal an so einer 40er Glukose genuckelt hast, dann ist danach richtig die Zunge wie so angeätzt.
Jeder hat es schon mal getan.
Ja, natürlich. Ich mache das im Dienst immer, wenn ich nichts zu essen kriege.
Okay.
Was? Also, ja, ich rutsche dann so in den Unterzucker, dass ich das dann...
Ja, ich sag doch, jeder weiß, wie du bist, wenn du hungrig bist.
Ja, das ist Snickers und der Hunger ist gegessen.
Snickers.
Das wäre ein geiler Sponsor für die Folge.
Oh Mann.
Genau, also wichtig, dass der halt wirklich sicher liegt. Früher konnte man da Rücklaufproben machen. Ich weiß nicht, wie ich bei anderen... Also es haben jetzt mittlerweile schon viele, dass die Rückschlagventile haben. Aber Blutabnahme oder halt zur Not schon mal was... einen ordentlichen Bolus geben und halt gucken, ob da irgendwas para läuft. Dann sollte der so zentral wie möglich sein. Ja, okay, Klavikular muss man da jetzt nicht legen, aber vielleicht in die Ellbeuge. Und eben was Großes, dass einfach das Volumen besser eingespritzt werden kann und damit auch weniger brennt.
Ja.
Das ist jetzt beim Bewusstlosen nicht so wichtig, aber also, dass es nicht brennt, der Rest schon.
Ja, klar, aber trotz alledem einfach zu versuchen, einen adäquaten Zugang zu finden, ja. Auch unter der Gefahr, glaube ich, dass halt vielleicht jetzt mit dem Druck über eine Spritze in ein kleines Gefäß kann es ja nochmal passieren, dass genau in dem Moment es platzt und dann hast du wie eine Beule mit Glukose und dann hast du da ein nekrotisierendes Gewebe. Also ein sicherer Zugang als wichtiges Indiz. Sichere Zugänge habe ich halt, wenn Blut zurück in die Kammer kommt, wenn ich vielleicht mit Flüssigkeit anspüle, es bildet sich keine Beule.
Blut abnehmen,
und wenn ich eine Aspiration mit Erfolg durchführen kann, also zum Beispiel die Blutentnahme, als Beispiel, ganz klar. Ja, und dann spritze ich die 20 Gramm. Und das dürfte auch in aller Regel reichen, muss man sagen. Also wahrscheinlich reicht ein bisschen weniger. Es gibt da draußen den ein oder anderen Algorithmus oder das ein oder andere Bundesland, die empfehlen viel weniger.
Sagen denn deine Erfahrungen? Reichen die 10 Gramm, wenn die Leute dann wach?
Also für milde Hypoglykämien, wo man sich dafür entscheidet, oder so einen Übergang zu schweren Hypoglykämien in IV-Zugang zu legen, kommst du mit 10 Gramm definitiv zurecht. Für eine schwere Hypoglykämie mit einem BZ von 15, 16, 17, ne, die es ja auch manchmal gibt, glaube ich, sind 10 Gramm häufig nicht ausreichend. Also da ist meine persönliche Erfahrung eher die, dass man auf die 16 bis 20 Gramm schon zusteuert, bis man sie in einem adäquaten Zustand hat. Ja.
Also ich weiß noch, dass mein Suizidversuch 35 Gramm gebraucht hat, bis der wieder wach geworden ist.
Ja. Das sind die Extreme, sicherlich. Was aber auch nachvollziehbar ist, weil du spritzt Glukose, der Insulinpegel ist extrem hoch und das wird einfach sofort in die Zellen geschiftet und dein Glukose verpufft quasi instant.
Ja, ja.
Und in der Konsequenz musst du wahnsinnig viel geben. Und das erklärt auch, warum wir das Brötchen brauchen. Also ganz klar, wir geben jetzt den Glukose, ein Einzelzucker, ein Monosaccharid, und das wird sofort verbraucht. Jetzt klart der Patient auf, hat einen BZ wieder von 85, dann kann ich nicht gehen und einen schönen Tag wünschen. Sondern dann muss der was essen, um diesen erhöhten Insulinspiegeln auch was zu begegnen. Ja. Auf längere Sicht an der Stelle.
Nudeln eignen sich da auch gut.
Alles kohlenhydratlastige Essen, genau.
Da war keine No-Carb-Diät gerade machen.
Nee, heute nicht. Heute nicht, genau. Also wir, kann mal zusammenfassen, Symptome können wir nachvollziehen, die sind sehr sympathisch geprägt, Schwitzen, vielleicht auch Übelkeit, Krampfanfälle und Co.
Vom Sympathikus, ja. Ich dachte gerade, sind sehr sympathisch.
Nein, vom Sympathikus. Die Symptome sind nicht sympathisch für die Patienten, genau. Und wenn essen, dann gerne essen. Ja, milde Hypoglykämien, die noch was zu sich nehmen können, sollen einfach Glucose zu sich nehmen, Kohlenhydrate. Wenn die da nichts da haben, können wir auch unser Glucose oral einfach verabreichen. Ist halt nicht so cool, sag ich mal, aber ist eine Option, kann bei man nicht, nicht erwähnen. Auf den Schnuller. Ja, okay, gut erwähnt. Und IV halt bis zu 20 Gramm 40-prozentige Glucose im Bolus.
Genau. Wobei man auch sagen muss, dass es halt, woher dieser Wert kommt, ist ja eine Empfehlung mit Grad A von einem Expertenkonsens.
Ja.
Das wird ja, weil eben aus ethischen Gründen da richtig echte Studien nicht wirklich möglich sind.
Ja, stimmt. Also
das wird dann noch erwähnt, dass wir es auch einfach erwähnen.
Genau. Insgesamt können wir der Patientin also mitgeben, sie soll frühzeitig darauf achten, damit sie gar nicht erst in die schwere Hypoglykämie kommt. Wir aber können bei einem frühen Notruf was dagegen machen. Leider ist es schon so, dass Hypoglykämien, genauso wie Hyperglykämien, einfach halt Risikofaktoren sind. Diese krassen Schwankungen im Glukosehaushalt sind zellschädigend. Die Diabetiker, gerade wenn sie hohe Werte häufig tolerieren müssen, verhindern oder verlieren so ein bisschen die Sensitivität gegenüber Schmerzen und Ähnlichem. Das kann uns also bei anderen Erkrankungen durchaus ein Problem werden, muss man sagen. Der Herzinfarkt, der also, nicht mehr adäquat erkannt wird oder so. Ich glaube, man kann der Patientin also mitgeben, sie soll ein bisschen feinfühliger vielleicht in sich reinhorchen.
Ja, so ein bisschen ihren Körper wirklich lernen zu lesen. Und es ist nun mal leider so, also man kennt das ja, wenn man irgendwelche Risikofaktoren für Krankheitsbilder, also Diabetes ist ja wirklich immer dabei.
Ja.
Ist ja ein Risikofaktor für alles.
Genau, da können wir ihr die Angst also nicht nehmen, aber nur sagen,
dass sie es halt umso ernster
nehmen sollen. Genau, das ist einfach wichtig. Okay, das war die Hypoglykämie, also der Unterzucker, die wir mit Glucose EV therapieren, in einem sicheren EV-Zugang und sobald wieder essfähig ist, auch unbedingt gleich was essen lassen. Da kommt dann häufig auch natürlich Begleitfragen auf, nehme ich den Patienten mit ins Krankenhaus und so weiter. Klar ist, es gibt den einen oder anderen Diabetiker, der hatte das dann halt schon mal. Gerade in der Anfangszeit ist es häufig schwer, sich da einzustellen und da hat man mal Hypoglykämien. Es ist nachvollziehbar, dass die Patientinnen und Patienten daheim bleiben wollen. Da müssen sie das halt gegen Unterschrift tun. Also das braucht da eine entsprechende Verweigerung beim Rettungsdienst, ganz klar. Und dafür eine volle Orientierung. Und auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, gerade dann, wenn das jetzt irgendwie offensichtlich falsch eingestellt ist, wenn es eine Begleitproblematik wie einen Infekt gibt oder so, dann sollte man den Patienten, wenn möglich, und der das toleriert, transportieren. Sei es zum Hausarzt, letztlich oder den Hausarzt dazu holen oder ins Krankenhaus.
Ich habe da einen persönlichen Expertenkonsens zu. Ich habe ein Praktikum auf einer endokrinologischen Station gemacht, weil ich so ein Endokrinologie finde ich einfach schön. Und da war eben auch dieses, wenn der Patient keinerlei Atemwegshilfe gebraucht hat in der bewusstlosen Phase, klar ist, warum es zu dieser Hypoglykämie gekommen ist. Und das Aufwachen und so weiter dann ohne Probleme ist, es ist vertretbar zu sagen, okay, am besten halt morgen zum Hausarzt gehen, beziehungsweise besser aufs Insulin aufpassen. Wenn aber nicht ganz klar ist, warum es jetzt zu so einer Entgleisung gekommen ist oder halt irgendwie andere Faktoren wie eben der Infekt oder so dann ist, oder man in wirklich Anzeichen auf eine Aspiration, Atemwegshilfmöglichkeit benutzt hat, dann sollte man eben einmal zum Rundumcheck nochmal vorstellig werden. Und das finde ich eigentlich ganz gesund, so die.
Total. Total deiner Meinung. Okay, Unterzucker abgehakt. Das ist ja nur eine Problematik, muss man ehrlicherweise sagen, bei Patienten mit einem Diabetes. Es gibt aber gleichermaßen ja neben der Hypoglykämie auch die Hyperglykämie. Und da muss man jetzt ein bisschen tiefer einsteigen und sich mal grundsätzlich fragen, vorneweg, was sind denn die Aufgaben von Insulin oder was macht Insulin alles? Denn der eine Diabetes-Typ hat das ja noch, nämlich der Typ-2-Diabetiker, der hat Insulin grundsätzlich noch. Es wird nur nicht adäquat verfügbar gemacht, zum einen, beziehungsweise es verliert die Sensitivität auch an den Zellen. Und der hat also jetzt Insulin noch vorhanden, der Typ-1-Diabetiker hat es nicht. Der hat kein Insulin. Jetzt ist die Frage, welche Alternativkonsequenzen hat es? Im Unterzucker sind beide gleich. Relativ im Überzucker, in der Hyperglykämie unterscheiden sie sich doch in der Pathophysiologie. Also was macht alles Insulin? Welche Wirkungen hat es?
Ja, wir haben ja schon gesagt, dass es eben vor allen Dingen die Glucose in die Muskeln shiftet, aber es verhindert eben auch die Lipolyse. Das heißt, dass Fett eben abgebaut wird und das ist dann eben vor allen Dingen super wichtig, wenn man eben über die Hyperglykämie bei den verschiedenen Typen spricht.
Ja, weil in dem Moment natürlich ein gewisser Energiemangel vorherrscht. Das ist einfach der physiologische Prozess. Also wenn ich jetzt irgendwie esse, aber mein Glukosewert, der steigt, sorgt nicht dafür, dass meine Zelle adäquat mit Glukose und damit Energie versorgt wird. Das ist ja die Quintessenz aus Glukose in der Zelle. Wird letztlich in den Mitochondrien im Kontext der Zellatmung mit Sauerstoff zusammen ATP synthetisiert, also Energie als Energiewährung. Dann ist halt die Frage, was macht der Körper ohne Glucose? Und er wird halt Lipolyse, also sprich Fettverbrennung jetzt im übertragenen Sinne, einfach betreiben als alternative Energiegewinnung. Und der Typ-1-Diabetiker, der hat Insulin nicht mehr und deswegen wird Lipolyse stattfinden. Der Typ-2-Diabetiker, der hat noch Insulin, das heißt, die wird gehemmt. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil dem Typ-2-Diabetiker suggeriert sein Körper ja, nee, du hast ja Insulin, du brauchst jetzt keine Fettverbrennung machen. Warum? Weil Insulin eben dann ausgeschüttet wird, wenn ich gegessen habe. Und damit wird das System überwunden und jetzt steigt aber bei beiden grundsätzlich mal der Zuckerspiegel. Also bei beiden steigt der BZ-Wert an. Und beim Typ-2-Diabetiker halt zusätzlich noch die Lipolyse. Und jetzt muss man dazu wissen, dass immer dort im Körper, wo Ersatzstoffwechsel oder alternative Stoffwechselprozesse entstehen, Begleitprodukte freigesetzt werden, die vielleicht in der Gesamtkonsequenz nicht adäquat sind. Und das ist hier
Ketonkörper. Unter anderem, die eben acidotisch sind.
Die dann acidotisch sind. Wir haben das in vielen Stoffwechselprozessen. Wenn wir den Sauerstoffmangel anschauen und die Laktatproduktion als Alternative der Energiegewinnung, dann haben wir mit Laktat ja auch eine Azidose, die entsteht. Jetzt hier aber Ketonkörper. Und die Ketonkörper, die haben halt einige Effekte und deswegen ja, unterscheiden sich die Pathophysiologien. Der Typ-1-Diabetiker hat dann ein sogenanntes hyperosmolares Koma. Nee. Und der Typ-2-Diabetiker...
Andersrum,
habe ich mich jetzt versprochen. Der Typ-1-Diabetiker, Verzeihung, genau, hat ein ketoazidotisches Koma und der Typ-2-Diabetiker ein hyperosmolares Koma.
Genau, um es noch einmal zusammenzufassen, beim Typ-1-Diabetiker wird sozusagen der Zuckerspiegel steigt. Dadurch, dass eben kein Insulin ausgeschüttet werden kann, wird eben Lipolyse stattfinden, die dazu führt, dass eben diese Ketonkörper, die eben acidotisch wirken, den Körper sozusagen vergiften. Das kommt eben zu einer metabolischen Azidose. Mhm. Und zusätzlich führt eben diese hohe Glucose, nicht Serum, die hohe Glucose,
Wert.
Danke, zu einer erhöhten Diurese. Und das kann eben in Verbindung dazu führen, dass die Leute eben bis ins Koma rutschen, was man dann so ein bisschen an diesem Geruch erkennt. Also diese Ketonkörper kann man tatsächlich riechen. Das ist dann eben dieser Acetongeruch. Und durch die metabolische Acidose versucht der Körper eben selber zu puffern, indem er eben eine verlängerte, vertiefte Ausatmung hat, um eben Kohlenstoff abzuatmen, dass er sauer ist. Und da spricht man dann eben von der Kussmaulatmung.
Genau.
Als Erkennungsmerkmal.
Das ist natürlich jetzt wahnsinnig komplex. Also wenn es jetzt irgendwie Leute gibt, die sich denken, what the fuck, jetzt gehen sie irgendwie auf pH-Wert. Also Kann man auch getrost vielleicht sich in einem anderen Kontext versuchen zu erarbeiten, aber Keton macht sauer, das heißt, der pH-Wert sinkt und der Körper muss das letztlich in irgendeiner Form kompensieren. Das tut er über zwei wesentliche Effekte. Zum einen, er versucht es loszuwerden und wird wahnsinnig viel urinieren, also Flüssigkeit, Diurese letztlich absondern. Und auf der anderen Seite wird er versuchen, das abzuatmen. Dann mit einer entsprechenden hohen und tiefen Atemfrequenz, 26 Mal in der Minute, tiefe Ein- und Ausatmung, kann man das halt dann wahrnehmen als sogenannte Kussmaulatmung. Genau, bei der Ketoazidose.
Genau, und beim diabetischen Koma, also beim Hyperosmolaren, da sagt es eigentlich der Name schon, wir haben wieder extrem viel Glukose, aber die, also Ketonkörper sind hier kein Problem, weil wir ja noch ein bisschen Insulin haben. Das Problem ist eben auch hier die verstärkte Diurese, die ja zur Exsikkose führen kann. Und dadurch, dass wir jetzt extrem viel Glukose einfach im Blut haben, weil sie eben nicht adäquat abtransportiert wird, verschiebt sich halt die Osmolarität des Blutes. Das heißt, das Wasser geht dahin, wo es ausgleichen möchte, also in dem Fall im Blut, und verfehlt dann natürlich da, wo es eigentlich sein sollte, was dann im schlimmsten Fall eben zu schlimmen Ödemen, also auch Hirnödemen führen kann, die eben dann auch wieder zum Koma kommen. Die haben dann aber weder eine Kussmaulatmung noch irgendwie so einen Geruch.
Ja, genau. Wobei man beim Geruch natürlich auch dazu sagen muss, da scheiden sich ja die Geister. Also kann man ihn riechen.
Ich habe noch nie aber gut, ich bin auch geruchsblind, das war jetzt vielleicht ein
Schritt. Ja, ich habe jetzt aber auch noch nie tiefer geforscht, ne? Aber es das heißt ja immer so ein bisschen, das riecht ja so ein bisschen wie, was weiß ich,
Nagellack-Entferner.
Ja. Und es scheint wohl einige Leute zu geben, die es nicht riechen können. Und ganz viele riechen vielleicht auch gar nicht damit. Aber die Idee natürlich, dass ich das in der Abatmung dementsprechend rieche, ist klar.
Man kann es auf jeden Fall messen.
Ja, die Zeit aber jetzt aktuell ist natürlich schwer. Ne? Also
ja.
Maske runter, ich rieche mal ganz kurz. Ja, Keton. An Atem. Ja, genau.
Der da seit 4 Tagen liegt und sich natürlich bewusstlos die Zähne geputzt hat.
Auch hier muss man wieder sagen, was ist denn die Ursache dafür halt? Ne? Also ich meine, jetzt gibt es doch Leute, die müssten sich also offensichtlich Insulin spritzen. Und auch da kann man, glaube ich, wieder Gründe anführen, warum kommt es zur Hyperglykämie. Zur Hyperglykämie kommt es halt dann, wenn ich es vielleicht nicht weiß, dass ich einen Diabetes habe.
Ja,
also erstmalig aufgetreten, genau. Dann sind die Werte halt sehr hoch und unter Umständen werden die Leute dann auch Vigilanz gemildert im späten Verlauf. Es kann aber auch wieder die angesprochene Compliance sein. Also Leute, die da einfach nicht teilhaben und sich dementsprechend nicht spritzen. Dann steigt der Blutzuckerspiegel logischerweise. Plus, und das ist wieder wichtig, es gibt Begleiterkrankungen, die die Verstoffwechselung von Insulin wahnsinnig fördern. Die Pneumonie, Herzinfarkt, kardiovaskuläre Ereignisse wie Schlaganfall. Und das ist jetzt wieder eben wichtig, glaube ich, halt das auf dem Schirm zu haben, dass man nicht sagt, ah ja, der Zucker, sondern dass wir uns auch da fragen, warum? Genauso wie bei der Hypoglykämie, warum hoch, warum niedrig? Gibt es Begleitumstände, die das ermöglicht haben oder begünstigt haben? Die Frage der Therapie ist präklinisch hier sehr eingegrenzt, weil wir gar nicht so viele therapeutische Ansätze haben. Klar, wir behandeln alles, was uns im ABCDE-Schema hier einfallen würde. Grundsätzlich würden wir aber vor allem Volumenausgleich machen. Eine Insulintherapie findet nur innerklinisch statt. Aus vielerlei Gründen, vor allem wegen dem massiven Einfluss, dass Insulin zum Beispiel auch auf den Kalium einen Haushalt hat.
Genau, das ist vielleicht auch noch interessant. Man kann sich das merken, da wo Glucose, da auch Kalium. Das heißt, die Leute, die halt in so einer Hyperglykämie sind, haben auch eine Hyperkalziämie, was halt im schlimmsten Fall zu Herzrhythmusstörungen auch zusätzlich noch führen kann. Da ist man aber dann schon in...
Also Kalium oder Kalzium? Hyperkalziämie und über Kalium zu sprechen, beißt sich in meinem Kopf.
Ja, gerade. Das stimmt. Ich meine auch Kalium. Ich bin
sag den Satz nochmal, weil also, das wird jetzt hier keiner beim Zuhören wird
Hyperkaliämie
sagen.
Hyperkaliämie bei der Hyperglykämie muss man immer mit dran denken, was eben im schlimmsten Fall zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Mhm. Was man ja auch ein bisschen mit auf dem Schirm haben kann beim hyperglykämischen Patienten, egal ob jetzt Typ 1 oder Typ 2. Ja.
Alright. Für uns präklinisch symptomatische Therapie und viel Volumen. 1 Liter in der ersten Stunde ist so ein Ansatz für den Hyperglykämien-Notfall, den man vielleicht mitnehmen kann. Innerklinisch werden die über Tage hinweg deutlich mehr Volumen brauchen, um diese hyperosmolaren und ketoazidotischen Zustände, egal ob Typ 1 oder Typ 2 Diabetes, auszugleichen. Das heißt, der Hyperglykämien-Notfall ist für uns nicht so erfolgreich wie die Hypoglykämie, die ja ein wunderschöner Einsatz ist. Also man kommt, gibt Glucose, dann am Ende hockt man da, schwatzt mit dem Patienten, er isst noch ein Brötler und man geht unter Umständen wieder. Das werden wir beim Hyperglykämien-Patienten nicht sehen, der muss ins Krankenhaus. Und das sind dann doch häufig auch kritische Patienten.
Auch hier habe ich einen kleinen Off-Label-Tipp. Man hat ja ganz oft das Problem, dass man den Blutzucker dann misst und der zeigt einfach nur High an. Und falls man da jetzt einen Wert haben möchte, kann man das auch verdünnen mit Nazel und dann hochrechnen. Also es ist jetzt nicht so super wichtig, weil man ja nicht das genau an einem... Aber ich finde es manchmal interessant, wie hoch der dann tatsächlich ist, über 6.000.
Okay, Leas Experimentier Werkstatt RTW. Ja. Ich möchte wissen, ob bei 600, 800.000 ist.
Ja, klar, du hast ja super viel Zeit, wenn das, die Glucose ist drin, alle sitzen da, alles ist unter Kontrolle und dann kannst du auch punchen.
Bei der Hyperglykämie schmeißt du doch keine Glucose in den Patienten.
Ja, das stimmt. Aber es geht auch bei der Hypoglykämie, dass das verdünnt.
Du bist heute wirre.
Ja, ich bin hypoglykämie.
Lea ist heute wirre. Sie ist tatsächlich hypoglykämie. Die Folge hat damit angefangen, dass wir erstmal nicht aufnehmen konnten, ich Brötchen aufbacken musste. Und das war ganz, ganz wichtig. Ja.
Ja.
Aber jetzt der Experimentierbaukasten sagt, wir können auch bei da, wo das Gerät einen Fehler macht, können wir es auch verdünnen und ausrechnen. Aber ich finde den Ansatz gar nicht so schlecht, auch darauf hinzuweisen bei der Hypoglykämie. Ne? Also unsere Geräte haben ja häufig einen gewissen Messspielraum, Fehlerspielraum und ich finde jetzt, wenn man so 65 oder so misst und sich sagt, Glucose ist es nicht wahrscheinlich das Problem, so ungefähr, weil man das beiseite wischt, dann rentiert es sich häufig nochmal zu messen und es kann dann auch mal schnell irgendwie doch nur 55 angezeigt werden, weil das plus minus 20 durchaus einen Spielraum hat. Was sagen wir also der Patientin zum Überzucker oder dem Freund? Wenn wir bemerken, dass die Werte zu hoch gehen, dann müssen wir dementsprechend gucken, passt das mit dem Insulinhaushalt noch oder gibt es gerade Begleitumstände, die das in irgendeiner Form verändern? Und viel, viel Wasser lassen und Ähnliches sind gute Hinweise darauf, dass es vielleicht gerade nach oben geht und es hier Probleme gibt. Überall da, und das kann man, glaube ich, sagen, wo ein Patient partizipiert und sich darum kümmert und auch regelmäßig zum Diabetologen geht, hat er gute Chancen, das zu vermeiden. Wichtig ist vor allem, ihr vielleicht jetzt zu sagen, im ersten Jahr, das ist auch so eine wichtige Botschaft, im ersten Jahr treten die meisten Komplikationen auf, da muss man besonders aufpassen. So.
Und durchhalten.
Und durchhalten.
Und was auch noch, glaube ich, ganz interessant ist, so eine Hyperglykämie entsteht ja jetzt auch nicht innerhalb von Stunden, sondern eher Tage, Wochen.
Das absolut,
dauert
ja
schon, bis man da so weit ist, dass man da wirklich vegetativ was merkt.
Ja, erlebe ich auch gelegentlich so im Altenheim beispielsweise oder Ähnliches oder in so betreuten Wohneinrichtungen, wo jetzt vielleicht dann das System da nicht hinterher ist, es vielleicht keine Compliance der Patientin mehr gibt, weil sie dement ist, die Pflege vielleicht das jetzt wegen einer hohen Arbeitsbelastung nicht mehr schafft, das zu messen. Es wird ein, zwei Mal vergessen und Ähnliches. Und dann steigen die Werte und wir kommen zu einer vigilanzgeminderten Patientin. Ja. Wir können also der Patientin an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Angst nehmen. So ist unsere Hoffnung und müssen darauf eingehen. Und auch in unserem Sinne, glaube ich, aufklären und dir sagen, das und das sind die Dinge, darauf müssen sie achten. Ich persönlich finde, dass man sich mit Diabetes schon durchaus beschäftigen sollte, als Notfallsanitäterin und Notfallsanitäter, genauso wie als Rettungssanitäter, um dann nicht in so ein einfaches, laienhaftes Sprachbild überzugehen oder das Ganze so als unkomplex wegzuwischen, bloß weil es vielleicht in der Hypoglykämie-Therapie einfach ist. Fakt ist, es sind lebensbedrohliche Zustände, wenn da was schief geht, egal ob hoch oder niedrig der Zucker. Fakt ist, es ist ein wahnsinniger Risikofaktor und es erfordert viel, viel Mitmachen durch Patientinnen und Patienten da draußen.
Und es betrifft einfach sau viele. Also es hat ja gefühlt jeder zweite DM da stehen.
Ja, Diabetes, also lesen wir häufig. Und das kann man ja auch erklären. Ne? Also ich meine, der Ernährungsstil ist dann doch durchaus schlechter geworden in den letzten Jahrzehnten. Andere Gesellschaften, die USA oder so, die da schon deutlich weiter sind. Ne? Und wo ja gerade im Jugendalter das dann häufig schon zu extremen Adipositas kommt. Die haben viel krassere Probleme damit. Das kommt aber ja on top. Ne? Also gerade die, die sich halt ungesund ernähren und dann adipos sind, dann on top den Diabetes zu allen anderen Risikofaktoren. Also das ist häufig ein guter Hinweis darauf zu sagen, sie sind ein gefährdeter Patient für akute Ereignisse. Schönes Fazit.
Ich würde, wenn ich darf, noch voll gern den Hungerstoffwechsel einmal machen. Der vereint das so schön und das ist so ein tolles Thema geworden für mich.
Die Lea tut den Hungerstoffwechsel noch ganz kurz einfach mal schildern.
Genau, es kommt wieder aus dem Forensischen.
Wieder aus dem Forensischen.
Genau, also was passiert eigentlich, wenn der Körper jetzt hungert? Daran kann man nämlich auch ganz gut sehen, dass ein gesunder Mensch, der also keinen Diabetes hat, praktisch nicht in einen signifikanten Unterzuckerwert abrutschen kann. Und zwar ist es so, unser Hungerzentrum ist im Hypothalamus. Und sagen wir mal so, wir haben jetzt irgendwie einen, warum auch immer jemand nicht mehr isst, ist ja auch bei Sterbenden, dass die irgendwann die Nahrung verweigern oder eben auch aus politischen Gründen fasten oder sonstiges. Und man kann als gesunder Mensch so ungefähr 60 Tage, also 2 Monate, es wurde auch schon 3 beschrieben, ohne Essen auskommen, wenn man eben gesund ist. Und es liegt aber auch daran, wie fettleibig oder muskulös man vorher schon war. Was passiert? Plan A vorgehört ist so ein bisschen, wenn es jetzt merkt, es kriegt nicht mehr so viel, wie es eigentlich bräuchte, ist eben Adrenalin auszuschütten. Das hat der Jona ja schon gesagt, das ist einmal Glukose ausschüttend und man kann halt wieder Energie herbringen, um das Mammut zu erlegen. Wenn das jetzt aber nicht funktioniert, dann passiert im Gehirn eigentlich was voll Fancyes. Und zwar stoppt das Gehirn die Insulinausschüttung. Das heißt, die Glukose kann jetzt nicht mehr eben in die Muskeln transferiert werden, sondern das ist einfach alles nur noch fürs Gehirn da. Und dann spricht man eben auch von der Umstellung in einen anderen Stoffwechsel. Weil was der Körper jetzt macht als Übergang, ist, dass er Gluconeogenese betreibt. Also er aus seinen Speichern und sonstiges fängt er eben an, wie der Name schon sagt, Glukose selber herzustellen. Das funktioniert natürlich nicht für immer, weil irgendwann ist halt auch der Speicher leer. Und jetzt wird eben das Fett zu Ketonkörpern umgebaut. Und diese Ketonkörper, die dabei entstehen, die wir jetzt schon vom ketoazidotischen Koma kennen, von dem kann sich das Gehirn ernähren. Und das ist eigentlich total fancy, weil es kann sich nur von Glukose und Ketonkörpern ernähren und schaltet dann in so einen absoluten Sparmodus. Das braucht dann einfach nur noch 30% von dem, was es normalerweise braucht, funktioniert aber noch, dass es sich vernünftig bewegen und sonstiges kann. Und irgendwann ist halt die Fettreserven einfach aufgebraucht und jetzt wird eben angefangen, der Muskel aufzulösen, die Proteine wieder in Glukose bzw. Ketonkörper und Laktat abzubauen. Und das ist dann im Endeffekt, das Gehirn könnte da ewig von weiterleben, aber irgendwann sind halt die Muskeln einfach erschöpft, vor allen Dingen eben der Herzmuskel. Und das Herz bleibt halt einfach stehen, weil es sozusagen komplett zu Futter verarbeitet worden ist. Aber meistens sterben die Menschen vorher schon an Immunschwäche. Also das Immunsystem braucht ja auch Energie, kriegt es aber nicht, weil das Gehirn wirklich alles von sich nimmt. Und dann sterben die halt an Infektionen, weil das Problem ist, wenn wir eine Infektion haben, dann funktioniert das mit diesem Insulinstopp nicht mehr richtig. Und dadurch kommen wir gar nicht in diesen kathogenen Körperstoffwechsel und dann ist halt relativ schnell alles leer. Also ist eigentlich super interessant. Und wenn man dann so eine Leiche auf dem Tisch hat, dann ist das total fancy. Die Organe sind alle, haben also sind nur noch ein Drittel von dem, was sie mal waren. Teilweise ist wirklich viel zu dünn, aber das Gehirn hat maximal 1-2% an Volumen verloren. Richtiges egoistisches Organ.
Ja, es gibt ja auch diese Theorie, also vielen Dank erstmal für den Hungerstoffwechsel. Es gibt ja auch die Theorie, dass gar nicht wir das Lebewesen sind, sondern das Gehirn.
Ja, das ist sehr philosophisch jetzt. Aber ich finde es halt ganz interessant, wie krass das Gehirn da wechseln kann und sich auch einfach von was anderem dann ernährt und wirklich nur noch 30% am Laufen hat und der ganze Körper halt in den Energiesparwechsel geht. Und wenn man jetzt zum Beispiel, das ist ja auch dieser Sinn von dieser No-Carb-Diät, ne, dass du halt in diesen ketogenen Stoffwechsel kommst und eben die Fettpolster alle runtergemacht werden. Aber das Problem ist halt, dass man dadurch schon ordentlich azidotisch wird und das Gehirn sich da auch erstmal umstellen muss und du kannst es ja nicht dein Leben lang durchziehen.
Und auch da muss man wieder sagen, wir hatten das in der letzten Folge ja auch schon erwähnt, ne? Also ich meine, so azidotisch zu werden, jetzt wie du sagst, im Kontext von der Ernährung ist jetzt für uns beide relativ egal. Der multimorbide geriatrische Patient, für den werden solche Azidosen natürlich im Kontext von einer Ketoazidose vielleicht viel, viel schwerwiegendere Konsequenzen haben. Also der wird das vielleicht gar nicht kompensieren können. Er ist die Niere schon irgendwie letztlich in die Knie gegangen. Also er ist niereninsuffizient, ist am Ende noch irgendwie dialysepflichtig oder so. Und dann noch on top, dann wirst du echte Probleme kriegen. Also auch da wieder, die Hyperglykämie ist natürlich viel schwieriger zu handeln für jeden, der je älter und je multimorbider man ist. Puh, 1:05 schon.
Ja, aber war ja auch komplex.
Ja, also das sagt sie jetzt so. Für alle, die sich fragen, wie wir uns auf den Podcast vorbereiten. Wenn das Brötchen da vorhin, von dem wir erzählt haben, im Ofen war, habe ich gesagt, puh, Lea, das könnte eine ganz schön lange Folge werden. Das ist ja ganz schön viel. Das sagt sie, wieso? So viel ist es doch gar nicht. Ja,
aber wir sind auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ausgeschweift. Ne? Also ja. Sozioökonomische Salutogenese ist jetzt eigentlich nicht unbedingt Hypoglykämie.
Ich glaube schon. Ich glaube, dass, ja, ich im Kern nicht medizinisch, ja, aber
wichtig,
tatsächlich, glaube ich, sollten wir, also ich finde genau, das macht diese Folge vielleicht aus, dass wir auch darüber geredet haben. Vielleicht haben das andere Podcasts nicht. Wir würden uns wahnsinnig über Feedback freuen übrigens. Also wir sind ja jetzt bei 1:05 und die Frage ist ja schon, wer zur Hölle hat bis hierhin gehört? Es ist nicht so, als wären wir wahnsinnig abhängig von euch. Wir würden das auch so machen.
Für uns. Das ist der einzige Grund, einfach warum wir uns sehen.
Genau, aber nein, bitte meldet euch doch bei uns. Wir sind über E-Mail erreichbar. Über die Webseite haben wir ein kleines Kontaktformular. Da kannst du.
Da kann man sowieso erreichen. Mal gucken. Ich glaube, es wissen ganz viele nicht, dass wir da immer oder der Jonah, ich bin ihm sehr dankbar, dass er das immer macht und mich immer nur nach den Quellen fragt. Die
Lückenfüller-Website.
Genau, dass man sich da die Sachen ziehen kann.
Genau.
Das ist eigentlich ganz schön.
Lückenfüller. Wir haben eine Webseite und man erreicht uns unter www.lückenfüller-podcast.de.
Ganz einfach.
Ganz einfach, genau. Alternativ sind wir auch auf Instagram.
Super aktiv.
Als lückenvoller Podcast. Ja, voll krass. Ich habe die letzten Tage hier und da mal ein Storylinechen gemacht mit meinen bescheidenen Kenntnissen. Aber die Messages schickt uns doch mal eine Rückmeldung, weil also wir wissen ja gar nicht, wie das ankommt. Unsere Idee bleibt weiterhin, die Fachlichkeit nicht allzu hoch anzusetzen. Wir sind kein wissenschaftlicher Podcast, der 25 aktuelle Studien gegeneinander vergleicht, sondern wir wollen die Themen einfach mal ganz einfach aus der Welt von jungen Sunnis so ein bisschen betrachten.
Und jetzt erstmal was.
Und jetzt erstmal was. Ja, Lea hat immer so gute Ein- und Ausleitungen. Mir ist kalt. Und jetzt erstmal was.
Ich habe Hunger.
Ich habe Hunger. Genau, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Die 27-jährige Patientin, die uns in diesem Fall begleitet hat, der geht es noch gut. Sie hat von unserer Aufklärung profitiert.
Sie hat verstanden, wie wichtig es ist, sich selbst drum zu kümmern.
Ja, sie ist compliant, möchte man meinen. Passt auf euch auf, bleibt negativ, muss man heutzutage auch immer noch dazu sagen. Und habt eine gute Zeit. Wir hören uns schon ganz bald wieder. Wir wissen noch überhaupt nicht, was als nächstes. Also das könnt ihr auch noch beeinflussen. Wir haben noch gar nicht entschieden, was wir als nächstes für eine Folge machen. Wir haben viele wilde Ideen, aber mal gucken.
Ich wäre für eine endokrinologische Folge.
Oh ja.
So Hypothyreose, hypothyreotoxische Krise. Da so. Rollen sich die Fußnägel immer bei den anderen hoch.
Ja, das stimmt. Okay. Vielleicht wagen wir uns mal an so komplexe Themen dran. Ihr werdet dabei sein. Wir wissen es. In dem Sinne, bis bald. Euer Jona und eure Lea.
Tschüss.
Tschüss.